Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio. Via Radio.
Medien und digitale Kultur.
Es wird eine neue Rollenverteilung auf lange Sicht dann auch geben, wo die traditionellen Medien, also die Zeitungen, die Fernsehsender, immer mehr zu so einer Art Mutterschiff werden. Und diese Twitter, Blogs und alles sind dann wie digitale Schnellboote, die relativ unkoordiniert eine viel größere Informationsfläche abdecken können. Und auf den Mutterschiffen selbst muss es eben geordnet, gebündelt, verdichtet, verifiziert werden und dann vor allem auch in eine verständliche Form.
Zeitungen als Mutterschiffe, Blogs und Twitter-Meldungen als digitale Schnellboote. So sah Adrian Kreie, Feuilletonchef der Süddeutschen Zeitung, die Rollenverteilung zwischen Massenmedien und sozialen Medien mit Blick auf die Nachrichtenlage im Iran vor einer Woche in dieser Sendung. Wir wollen diese Debatte heute im Breitband fortsetzen. Das Thema: die Revolution des Journalismus. Unsere Frage: ist Twitter dabei Feind oder Freund des Journalismus? Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zu Breitband, eine Stunde Medien und digitale Kultur. Am Mikrofon begrüßen Sie Markus Heidmeier und
Martin Riesel.
Unsere weiteren Themen: die Wohnung 4.0, wie unsere Häuser zukünftig aussehen werden, wenn Bücher und Platten auf Speicherchips verschwinden. Byte FM, wir besprechen das Webradio aus Hamburg, das gerade ganz frisch den Grimme Online Award gewonnen hat. Und im Off-Topic natürlich: der King of Pop ist tot, das Netz hat reagiert, auch darüber sprechen wir. Aber vorher gibt's ganz reguläre Netzmusik und die hat Martin Riesel.
Ja, und bei mir geht's heute um Tonspion.de, das ist so ein deutsches Musikmagazin, gibt's nur im Netz, aber da schon seit 10 Jahren. Beliebt ist das vor allem, weil man da immer ganz neue MP3s kriegt von CDs, die neu rauskommen. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus vielen musikalischen Bereichen. Auch Klassik können Sie heute hören, hier in Breitband, auch zum Beispiel Oasis. Zunächst aber ein neues Rock-Trio aus Los Angeles. Das ist zuletzt aufgefallen im Vorprogramm der Kings of Leon, The Ads mit Crown of Age.
Revolution, genauer Medienrevolution. Dieses Schlagwort geistert seit Monaten, ja, eigentlich sogar mittlerweile seit Jahren, mindestens seit 3-4 Jahren durch die deutsche Medienlandschaft. Das Netz hat die Situation fundamental verändert. Verschwindet jetzt der Journalismus? Ist die Zeitung zumindest auf Papier am Ende? Oder löst Twitter etwa die Nachrichtenagenturen ab? Das sind die Fragen, die sich stellen. Eine ungefähr unendliche Debatte. Vera Linz gibt uns einen aktuellen Zwischenstand.
Im Iran wird im Moment versucht, die demokratische Öffentlichkeit zu unterdrücken. Und es bildet sich parallel eine völlig chaotische Internet- und Videokamera- und Handykamera-Öffentlichkeit, die das sozusagen versucht zu ersetzen.
konstatiert Brigitte Ferle von der Berliner Zeitung. Doch nicht erst seit den Wahlen in Iran hat die Netzöffentlichkeit, die sich via YouTube und Facebook zu Wort meldet, die Zeitungen erreicht. Längst sehen sich Journalisten, egal ob von Funk oder Print, vor neue berufliche Herausforderungen gestellt.
Man spürt bei dem täglichen Zeitungsmachen, wie wichtig eigentlich Journalismus ist und dass das, was da im Moment passiert mit diesen Handybildern, den Journalismus nicht ersetzen kann, weil wir uns immer fragen, was sehen wir eigentlich genau?
Ähnliche Fragen wirft Twitter auf. Sicher ist nur, wer nicht selbst twittert, ist out. Ebenso, wer nicht die Twitter-Botschaften anderer zur Kenntnis nimmt, bestätigt Wolfgang Blau, Chefredakteur von Zeit Online.
Es ist wichtig, sich diese Quellen anzuschauen, weil man oft Themen sieht, die man weiterverfolgen sollte, erste Spuren findet, erste Ansatzpunkte. Es ist eben genau diese wilde Mischung zwischen privaten Mitteilungen und durchaus auch nachrichtlich relevanten Mitteilungen. Twitter ist auf jeden Fall eine Nachrichtenquelle, aber nicht in seiner Gesamtheit.
Einordnen und prüfen, vor allem aber, und das ist neu, Informationen moderieren, das sind zentrale Aufgaben des Journalismus im digitalen Zeitalter. Die Netzcommunity macht vor, wie das funktioniert. Der Blogger Marius Sixtus.
Leute, die intensiv im Netz unterwegs sind, entwickeln tatsächlich journalistische Skills. Die fragen sich, ist das eine glaubwürdige Quelle, und reflektieren darüber öffentlich. Und dieses öffentliche Reflektieren ist eigentlich eine Art von öffentlicher redaktioneller Arbeit.
Überhaupt. Journalisten und User rücken im Internet näher zusammen als je zuvor. Zum Nutzen beider Seiten, findet Zeit-Online-Chef Wolfgang Blau.
Manchmal haben wir technische Probleme auch auf unserer Website. Und einmal hat ein Redakteur die Frage einfach gestellt, geht Ihnen das auch so? Und man konnte die Antworten in Echtzeit einlaufen sehen von unseren Lesern. Das heißt, Twitter erlaubt uns eine Unmittelbarkeit des Austauschs, die uns kein anderes Medium bieten kann. Und das begeistert uns sehr.
Twitter ist also einer der großen Motoren der Veränderung. Bei uns im Studio jetzt unser Twitter-Experte Philipp Banse. Hallo.
Hallo.
Vielleicht nochmal in zwei Sätzen. Was ist Twitter ganz genau?
Ja, also das wird ja immer beschrieben als SMS-artiger Dienst, und das stimmt ja auch größtenteils insofern, als dass es Meldungen sind mit maximal 140 Zeichen. Der Unterschied ist nur, man kann sie eben nicht nur von Handys absetzen, sondern man meldet sich im Netz bei Twitter an, umsonst, das geht ziemlich unkompliziert, und ab dann kann man halt über den Browser und über bestimmte Anwendungen auf dem Rechner und eben auch über das Handy diese 140 Zeichen Meldung absetzen. Das Besondere ist aber, es empfangen diese Meldungen von mir beispielsweise nur, wer meine Meldungen, Twitter-Nachrichten auch abonniert. Also ich kann niemandem eine Meldung schicken, der sie nicht haben will. Das heißt, man braucht Follower, also Leute, die meine Meldung abonnieren, und dann ist das Besondere, meine Follower können dann diese Meldung weiterleiten, können darauf antworten, können selber was schicken. Und so entsteht also bei Twitter auch so eine Art Diskussion öffentlicher Art.
Vielleicht bevor wir in die Details gehen, nochmal kurz gefragt, seit wann gibt es Twitter eigentlich? Das ist ja doch sehr neuartig, zumindest in den Massenmedien kommt es jetzt gerade erst an. Aber seit wann ist es bereits verfügbar?
2006, Juli, also ziemlich genau vor 3 Jahren sind die erstmals wirklich groß online gegangen, und dann war es zum ersten Mal so auf diesem Technik-Festival South by Southwest, wo Twitter wirklich so die Technik-Elite elektrisiert hat, und dann ist Twitter eigentlich immer gewachsen mit so News-Medienereignissen. Also da waren dann Erdbeben in China und diese Wasserlandung, die Notwasserung des Flugzeugs auf dem Hudson, wo dann das erste Foto eigentlich von diesem Flugzeug auf dem Hudson über Twitter verbreitet wurde. Dann waren natürlich diese Terrorattacken in Mumbai, wo hunderte, tausende Augenzeugen wirklich im Sekundentakt ihre Eindrücke per Twitter rausgehauen haben, kann man eigentlich fast sagen. Und dann natürlich jetzt groß die Revolte im Iran. Yeah, also an diesen Ereignissen ist das dann immer gewachsen. Da sind dann immer neue dazugekommen, da ist das dann in die Massenmedien gekommen und hat natürlich auch neue Nutzer angezogen.
Man hatte ja jetzt den Eindruck, gerade so im Zuge der Iran-Krise, dass Twitter eigentlich die Aufgabe von Nachrichtenagenturen übernommen hat. Und nun hat sich dann für viele die Frage gestellt, wie verlässlich sind diese Quellen eigentlich? Also welche Möglichkeiten habe ich als Nutzer von Twitter zu überprüfen, ob das, was da getwittert wird, was da also abgesetzt wird, diese 140-Zeichen-Meldung, von wem das kommt und wie verlässlich das ist?
Das ist natürlich eine der entscheidenden Fragen, und das ist natürlich nicht einfach, gleichwohl nicht unmöglich. Jeder, ja, kann sich unter irgendeinem Namen einen Twitter-Account besorgen und unter irgendeinem Namen irgendwas twittern. Aber man hat trotzdem Möglichkeiten zu gucken, sich so ein bisschen, sagen wir mal, so ein Gefühl dafür zu verschaffen. Also erstmal, jeder Twitterer hat eine Profilseite. kann man öffentlich sich ansehen. So, da kann man natürlich auch reinschreiben, was man will, aber man kann eben auch seinen vollständigen Namen reinschreiben, man kann eine Webseite reinschreiben, unter der man erreichbar ist. So, dann kann man schon mal diesen vollständigen Namen, so der in einer drin steht, den kann man schon mal googeln. Man kann sich zum Beispiel angucken, wie viel Follower hat denn dieser Twitterer? Sind das 3 und ist der erst seit gestern online oder sind das vielleicht 5, 6, 10.000 und er macht das schon seit 2 Jahren? So, dann kann man sich so seine Tweets angucken, also seine Meldungen, die er so verschickt hat, drehen die sich so um ein Thema? Ist das vielleicht ein Thema, mit dem ich mich auskenne? Machen diese Meldungen irgendwie Sinn? Und so kann man sich so ein bisschen vortasten. Und idealerweise ist es natürlich so, dass man die reale Person hinter einem Twitter-Namen kennt. Ja, also bei mir Philipp Banse, Freunde von mir, Bekannte wissen, ja, das bin wirklich ich, der unter diesem Namen twittert. Und so entsteht natürlich so ein Vertrauensverhältnis.
Das heißt, es gibt eine Renaissance der Reputation und Anonymität ist nicht mehr in, sondern sozusagen der Klarname ist in und man steht für das, was man sagt.
Ja, wenn man denn wirklich drauf aus ist, und das ist ja auch so ein, sagen wir mal, so ein Anreiz, mit Klarnamen das zu machen und mit einer Webseite dahinter zu hinterlegen, um eben, sagen wir mal, die Reputation und die Glaubwürdigkeit dessen, was man da schreibt, zu erhöhen.
Jetzt heißt es ja an allen Ecken und Enden, dass Twitter den Journalismus nachhaltig verändern wird. Wie könnte denn diese Veränderung eigentlich aussehen? Was bedeutet das für die Zukunft des Journalismus, dass Twitter eben so Furore macht?
Also, das hat sicherlich mehrere Sachen. Erstmal, also Journalisten sehen, sind nicht mehr im Besitz der alleinigen Weisheit, sondern es gibt da draußen wahnsinnig viele Leute, die zu ganz bestimmten Themen mindestens genauso viel Ahnung haben. Es gibt sehr, sehr viele Spezialisten, die keine Journalisten sind, aber über Twitter eben ihr Wissen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
Das Monopol schmilzt weg.
In bestimmten Weisen schmilzt das Monopol weg. Gleichzeitig bleibt natürlich angesichts dieser Masse der Meldungen immer auch die Funktion des Journalismus, die klassische, nämlich zu sortieren, zu recherchieren, Glaubwürdigkeit zu überprüfen, die wird natürlich noch wichtiger, als es jetzt schon ist. Es gibt halt für all jene, die das nicht wollen oder die sich mehr Arbeiten machen wollen, gibt es das Angebot größer. Aber für all jene, die nicht sagen, okay, ich will jetzt mich da nicht durch diese Massen von Meldungen wühlen, gibt es Journalismus.
Aber wenn ich mal auf die Iran-Krise zurückgucke in der letzten Woche, es gab ja teilweise 500 Meldungen pro 10 Sekunden. Welcher Journalist soll das alles sichten? Wie soll das gehen?
Ja, kann man natürlich nicht, aber dafür ist auch diese Masse ja da. Also, dass es eben ein paar Leute gibt, sag mal, die findet man dann halt relativ schnell raus, die vielleicht da sind und denen folgt man dann. Ne? Und die sich auch so rauskristallisieren mit guten Meldungen und denen folgt man. Das sind dann vielleicht 5, 6, 10 und das ist dann schon wieder überschaubar.
Das heißt, man hat sozusagen Vertreter oder man hat Agenten sozusagen im Netz, also Twitterer, wo man weiß, ah ja, die haben eine gute Reputation sich aufgebaut in den letzten Jahren, die haben bestimmte Themen, da weiß ich, das ist eine verlässliche Quelle und denen folge ich.
Und denen folge ich. Das ist erstmal eine Maßnahme, um so ein bisschen Überblick zu bekommen. Also Clive Shirky oder Jeff Jarvis, wenn man sich für interessiert, welche Zukunft haben Zeitungen in der Zukunft. Wenn man den beiden folgt und vielleicht noch 2, 3 anderen, da hat man jeden Morgen einfach schon mal die entscheidenden Links sozusagen bei sich im Twitter-Kasten und hat einen ganz guten Überblick. Man kann aber auch natürlich diesen immensen Twitter-Strom nach Stichwörtern durchsuchen. Also wenn man jetzt Iran-Election oder auch Michael Jackson war ja auch enorm, wenn man sich da bestimmte Stichwörter raussucht, dann tauchen in meiner kleinen Twitter-Anwendung, tauchen halt alle Meldungen mit diesem Stichwort auf.
Ganz kurze Frage zum Schluss. Interessante Geschäftsidee bei Twitter. Es gibt nämlich keine. Sie machen keinen Umsatz und keinen Gewinn, aber sie sind offenbar sehr viel Geld wert. Wie geht das zusammen?
Naja, das ist ja dieses klassische Modell, das bisher galt, Nutzer, Nutzer, Nutzer. Erstmal, Geschäftsmodell ist erstmal egal. Ich muss erstmal Nutzer, um jeden Preis Nutzer gewinnen. Und das hat Twitter geschafft.
Naja, und man sagt so ungefähr 15 Millionen in den USA.
Das ist die Frage, was man da misst. Sind es jetzt die angemeldeten Nutzer oder sind es die, die auch Twitter wirklich nutzen und oder sind es die, die in einer Woche nutzen oder im Monat? Da gibt es verschiedene Zahlen, aber es sind irgendwie so 20, 30 Millionen, die das relativ wohl regelmäßig nutzen. Und naja, ihr Geschäftsmodell ist jetzt halt wohl, dass sie so ein bisschen so Profi-Accounts anbieten wollen. Also die ein bisschen mehr bieten als der Standard-Account, den man umsonst im Internet kriegt. Werbung ist wohl erstmal nicht das Modell. Aber sie müssen sich auf jeden Fall Gedanken machen. Sie haben jetzt fast 60 Millionen Euro an Risikokapital eingewonnen, noch keinen Euro Gewinn gemacht. Also da kommt schon was.
Aber sie sind viel wert. Facebook und Google haben, glaube ich, so im dreistelligen Millionenbereich schon Geld geboten für die Übernahme
von Twitter. Ja, irgendwie sowas von 500 Millionen ist da ist hier die Rede.
Okay. Philipp Banse, ganz herzlichen Dank, unser Experte in Sachen Twitter. Und selbstverständlich twittern auch Deutschlandradio Kultur und Breitband. Und Sie finden uns dort unter twitter.com/dradio und natürlich auch twitter.com/breitband. Und damit erstmal wieder rüber zu Netzmusik und dir, Martin Riesel.
Breitband, Netzmusik.
Klassik im Netz ist ja immer noch ein ziemlich langsam wachsender Bereich. In Deutschland ist nicht zuletzt die Internetseite tonspion.de daran beteiligt. Da können Sie sich gratis Hörproben von neuen Klassik-CDs runterladen, zuletzt von zwei Komponisten des frühen 20. Jahrhunderts, Sergei Prokofjew und hier Franz Schmidt. Musik aus dem Netz im Deutschlandradio Kultur mit einem Ausschnitt aus dem Intermezzo zur Oper Notre Dame von Franz Schmidt. Neu eingespielt vom Malmö Symphony Orchestra unter der Leitung von Wassily Sinaisky. Zu finden auf deren neuer CD und eben in diesem Ausschnitt auch bei der Internetseite www.tonspion.de. Als leichten Einstieg in die Klassikwelt, gerade auch für jüngere Leute, werden dort neue CDs besprochen und als Appetithappen mit einem Musikstück versehen. Das kann man sich kostenlos als MP3 runterladen. So kann man sich zum Beispiel auch den MP3-Player nach und nach mit kurzen Klassikstücken auffüllen. Wer aber ist nun dieser relativ unbekannte Komponist Franz Schmidt? Der gilt als vergessener Spätromantiker im Stil, vergleichbar mit Bruckner oder Mahler. Nicht unumstritten war seine Rolle unter den Nazis. Er wurde da instrumentalisiert, hat aber nicht immer kollaboriert und wurde nach dem Krieg schnell rehabilitiert. Weitaus bekannter ist ein anderer Komponist des 20. Jahrhunderts, Sergei Prokofjew. Dessen hochdramatische Ballettmusik zu Romeo und Julia wird bei tonspion.de gerade in einer besonderen historischen Aufnahme besprochen. In diesem Ausschnitt trauert Romeo gerade an Julias Grab. Drama, Baby.
Thank you.
Ein Ausschnitt aus der Ballettmusik zu Romeo und Julia, 1954 eingespielt vom SWR-Sinfonieorchester unter Leopold Stokowski. Einer der aktuellen Klassik-MP3s auf der Internetmusikseite tonspion.de. Die Links dazu auf unserer Seite www.breitband-online.de.
Breitband Porträt.
Der Regisseur Sergei Eisenstein malte sich in den 20er Jahren das Leben in einem durch und durch gläsernen Haus aus. In den 50er Jahren bei Jack Tatis Mon Oncle leben die Bewohner in vollautomatisierten Häusern, haben aber nichts mehr unter Kontrolle. Und in der Gegenwart? In der Gegenwart werden so geliebte Möbel wie Bücherwände oder Schallplattenregale wohl endgültig verschwinden. Denn alles verschwindet auf Festplatten und Speicherkarten. Marietta Schwarz über die Wohnung 4.0.
Mit der Plattensammlung hatte ich damals erst gar nicht angefangen. Meine CDs habe ich längst in den Keller verbannt, die Stereoanlage samt unhandlicher Boxen durch einen schlichten weißen Quader im iPod-Look ersetzt. Und an der Wand hängt unauffällig der neue Flachbildschirm. Seit Skype brauche ich auch kein Telefon mehr. Weg damit. Der Kontakt zu ein paar rückständigen Freunden ist damit zwar passé.
Die werden schon auch noch auf den Geschmack kommen. Auf den Geschmack eines schlanken Lebens.
Ich bin viel unterwegs.
Deine Kosmetiktasche?
Packe ich zu Hause erst gar nicht mehr aus.
Dein Laptop?
Trage ich immer nah am Körper in einer Umhängetasche aus LKW-Plane.
Und der Rollkoffer aus Aluminium?
Der passt gut dazu. Ich kaufe mir gerne robuste Sachen, auf denen mein bewegtes Leben vorzeigbare Spuren hinterlässt. Die Aufkleber der Airlines, die Kratzer und Dellen von der Abfertigung. Das sieht dann als Objekt auch in einer leeren Wohnung gut aus.
Dein Laptop ist die Schaltzentrale deiner Wohnung.
Gewöhnlich steht er in der Mitte des leeren Schreibtischs. Seit neuestem das Apple-Modell aus einem Guss. Reduziert, stylisch und solide. Mit 3.947 Fotos und 8,5 Tagen Musik.
Deine persönliche Geschichte
ist immer bei mir. Rechts beschützt von einer kleinen mobilen Festplatte, links vom iPhone immer bereit, die neuesten Updates zu empfangen. Vom Kühlschrank, Lichtschaltern, Zentralheizung und Fernseher. Und wenn die Klappe mal zu ist, leuchtet der weiße Punkt stetig auf und erlischt wieder.
Das elektronische Herz deines besten Freundes schlägt immer noch.
Ja, es ist leer geworden bei mir zu Hause. Keine Anlage mehr, kein Fernseher, keine CDs, keine Bücher, keine Zeitungen. Und seitdem es keine Glühbirnen mehr gibt, auch nicht die schönen alten Lampen, die ich früher so gerne mochte. Zuerst hat mich das erschreckt, der Hall meiner eigenen Schritte, meine Stimme am Telefon, das Rücken eines Stuhls, selbst die prickelnde Kohlensäure im Wasserglas kam mir unerträglich laut vor.
Du bist ein Eindringling in deine eigene Lebenswelt.
Aber das E-Book war einfach eine großartige Erfindung. Kurzerhand habe ich meine Bücher samt Regalen abgestoßen. Nur die großformatigen Bildbände sind noch da. Sie liegen ordentlich gestapelt in einem Extramöbel mitten im leeren Raum. Obenauf immer die schönsten und neuesten.
Zeig deinen Gästen ruhig, dass du einen guten Geschmack hast und ihn dir auch leisten kannst.
Ich bekomme regelmäßig Newsletters geschickt, die mich über die aktuellen Wohntrends informieren. Vor ein paar Jahren glaubten die ja noch, dass der flexible Mensch auch flexible Möbel braucht. Solche, die leicht sind, zusammensteckbar und mit Rollen dran. Aber wer will schon, wenn er ständig mit dem Rollkoffer unterwegs ist, zu Hause auch noch seine Möbel hin und her rollen? Nein, das Gegenteil ist passiert. Der moderne Mensch umgibt sich mit schweren Möbeln, die einmal platziert, ohne fremde Hilfe nicht wieder verrückt werden können. Mit langen Esstischen aus massivem Eichenholz, die an großbürgerliche Küchen mit Ledersofas, die an Herrensalons des 19. Jahrhunderts erinnern.
Aber sie sind unbesetzt, leer.
Letztendlich verbirgt sich doch hinter dieser bürgerlichen Attitüde nur die große Angst vor der weißen Wand. Die Furcht, dass die äußere Leere ein Spiegel der inneren sein könnte. Ich habe damit kein Problem. Wer mich besucht, weiß, was ihn erwartet. Lieblingsessen und Lieblingsmusik.
Das bist du deinem Gast schuldig.
Ich schaue bei Google Map einfach nach, in welche Restaurants er in letzter Zeit gegangen ist. Und da wir Freunde bei Last.fm sind, verschaffe ich mir kurz Zugriff auf seine Festplattenmusik. Aus Facebook entnehme ich, wie viel er gerne trinkt, ob er einer ist, der bis in die Puppen bleibt und ob wir vielleicht gemeinsame Bekannte haben, von denen ich noch nichts wusste. Damit ich ja nichts sage, was er in den falschen Hals bekommen könnte.
Du bist perfekt vorbereitet. Der Abend wird reibungslos verlaufen.
Ich glaube, mein Leben per Mausklick hat mich unheimlich frei und unabhängig gemacht. Wenn ich wollte, das weiß ich, könnte ich jederzeit abhauen. Bei Amazon haben sie mir kürzlich ein Haus angeboten, das über meine Google-Klicks, Parship, YouPorn, Facebook-Aktivitäten sowie die Anzahl der eigenen Google-Einträge generiert worden ist. Aber irgendwie glaube ich, das ist eher was für Offliner.
Breitband, Medien und Meinungen.
Gutachten warnt vor lückenloser räumlicher Überwachung. Im Verfahren gegen die verdachtsunabhängige Vorratsspeicherung von Telekommunikations- und Internetdaten wurde dem Bundesverfassungsgericht ein neues kritisches Gutachten vorgelegt. Eine 6-monatige Protokollierung von Daten ermögliche eine nahezu lückenlose räumliche Überwachung, die durch die Nutzung des mobilen Internets noch verstärkt würde, heißt es in dem von Informatikprofessor Felix Freiling erstellten Gutachten im Auftrag des Verfassungsgerichtes. Die sogenannten Verkehrsdaten, mit denen ermittelt werden kann, wer mit wem, wann und wie lange kommuniziert hat, entwickeln sich durch neue mobile Nutzungsformen immer mehr zu Inhaltsdaten, die eigentlich nicht gespeichert werden dürfen. Außerdem sei ein Schutz vor einem Missbrauch der Daten für Werbezwecke oder Arbeitnehmerkontrolle nur mit hohem Aufwand erreichbar. Beim Karlsruher Gericht legten seit dem Inkrafttreten des Gesetzes am 01.01.2008 bereits über 34.000 Menschen Verfassungsbeschwerde ein. Private Rundfunkanstalten gegen Digitalradio DAB+. Die Mitglieder des Fachbereiches Radio- und Audiodienste im Verband Privater Rundfunk Telemedien e.V., VPRT, haben sich einstimmig gegen den für Herbst 2009 geplanten bundesweiten Start des DAB-Nachfolgers DAB+ ausgesprochen. Ende März hatte die Rundfunkkommission der Länder der Einführung von DAB+ zugestimmt. Die Mitglieder des VPRT kritisieren, dass dadurch die Abschaltung von UKW weiter vorangetrieben wird. Tatsächlich dürften gerade private Regionalradios neben Investitionen auch unliebsame Konkurrenz durch die ARD-Hörfunkprogramme befürchten. Bei bundesweit ausgeschriebenen DAB-Plus-Frequenzen kämen auch noch internationale Interessenten hinzu, die mit privaten Spartenangeboten den Werbekuchen weiter aufteilten. Google feuert aus allen Kanälen. Google hat am Donnerstag den Beta-Test seines neuen Dienstes Google Voice angekündigt. Google Voice führt mehrere Telefonanwendungen zusammen. So ist es möglich, eine Google-Telefonnummer einzurichten, unter der man sowohl im Büro als auch mobil und zu Hause erreichbar ist. Der Dienst kann sogar Sprachnachrichten in der Mailbox automatisch transkribieren und an eine bestimmte Mailadresse schicken oder per SMS versenden. Google Voice basiert auf dem Dienst Grand Central, der von dem Suchmaschinenkonzern aufgekauft worden war. Bislang ist der Dienst nur in den USA nutzbar. Michael Jackson lähmt das Netz. Der Tod von Michael Jackson beschäftigte in einem ungeahnten Ausmaß auch das Internet. Kurz nachdem der AOL-Dienst TMZ ohne nähere Quellenangaben den Tod gemeldet hatte, brachen die Server der 30 wichtigsten Internet-Nachrichtenseiten in den USA teilweise zusammen oder reagierten aufgrund des Nutzeransturms nur verlangsamt, meldete das Unternehmen Keynote Systems, das die Besucherströme auf Webangeboten analysiert. Auch Twitter spürte die Auswirkungen. In einer Stunde trafen mehr als 100.000 Tweets zu Jackson ein.
Ja, Sie haben es in den Meldungen gehört, der King of Pop ist tot und es hatte ziemlich heftige Effekte im Netz. Darüber werden wir nachher nochmal in der Sendung im Off-Topic reden, aber vorher gibt es nochmal ein bisschen Tonspion mit Martin Riesel.
Breitband, Netzmusik.
Ja, Markus hat es gesagt, es geht weiter um tonspion.de. Seit 10 Jahren gibt es dieses Netzmusikmagazin aus Deutschland.
Aber die machen eben nicht nur Klassik, was man ja glauben könnte, wenn man den ersten Block der Netzmusik gehört hat.
Nee, überhaupt nicht. Also der Schwerpunkt liegt schon klar auf Popmusik. Klassik ist erst später zugekommen im vergangenen Jahr. Jetzt hören wir erstmal in den nächsten Minuten frische Elektro-Sounds aus Berlin. Auch das gibt es inzwischen eine ganze Menge hier, zum Beispiel von Bodycode.
How can you say you live without me? How can you say you wanna leave me? Minds and bodies are all one. How can you say you live without me? How can you say you want to leave me? Our minds and bodies are all one.
Breitbandnetzmusik mit What Did You Say von Body Code. Das ist so ein Hausmusiker aus Berlin, also nicht Hausmusik, sondern Hausmusik. Die Kindheit hat er in Südafrika verbracht, hat lange in Lissabon gelebt und jetzt eben in Berlin. Und diese Nummer finden Sie als Gratis-Download bei tonspion.de zusammen mit einer Besprechung seines aktuellen Albums Immune.
Du sagtest jetzt, Tonspion ist 10 Jahre alt geworden. Die waren nicht immer so groß, wie sie heute sind, oder?
Nee, natürlich nicht. Die haben 1999 wurden die gegründet vom Musikjournalisten Udo Raaf und dann sind sie 2 Jahre später von Köln nach Berlin umgezogen. Und neben diesem Gründer, der vor allem dabei ist, arbeiten inzwischen sogar 7 Redakteure und 10 freie Autoren für Tonspion.
Das heißt, es ist eben nicht nur eine Download-Plattform, sondern die machen auch richtig redaktionellen Content sozusagen.
Die sind richtig eigentlich als Musikmagazin gestartet, also indem sie über Musiksachen schreiben.
Ach, da waren die Downloads, waren das Zubehör sozusagen.
Ja, genau. Anfangs. Und das kam dann sozusagen als Zubehör dabei, auch natürlich, um Leute anzulocken. Wenn man dann irgendwie einen Gratis-Download kriegt, dann interessiert man sich vielleicht noch eher dazu. Aber man kann eben grundsätzlich erstmal CD-Besprechungen lesen. Dann kamen immer mehr so redaktionelle Musikbeiträge dazu und inzwischen ganz viele andere Tools auch. Also Community-Tools, so ein bisschen soziales Netzwerk, Videos kann man sich angucken, eigene Charts ermitteln die, Konzertdaten kann man sich angucken. Es gibt einen MP3-Shop, also dann auch zum Teil da Links zu den Alben und man kann die kaufen. Auch Klassik und Hörbücher eben. Und 2-mal ist das Ding auch für den Grimme Online Award zumindest nominiert worden.
Na, der Auswahl der Besten der Besten. Also die haben immerhin im Kontrast zu Twitter ein Geschäftsmodell, was offenbar 7 Redakteure ernährt.
Ja.
Twitter hat zwar 15 Millionen Mitglieder, aber kein Geschäftsmodell interessanterweise.
Eben ja eigentlich auch von vornherein darauf angelegt, weil es auch eine Kooperation mit den Plattenfirmen gibt sozusagen. Sonst würden die ja auch nicht die Gratis-Downloads kriegen.
Okay, haben wir noch eine Musik?
Ja, noch eine Musik. Und zwar bleiben wir mal bei Elektro aus Berlin. Ich habe noch eine mitgebracht von Kiki. Den kennt man hier in der Stadt und darüber hinaus schon ein bisschen länger. Als House-DJ aus Finnland kommt er eigentlich. Sein 2. Album Kaiku hat er jetzt draußen, veröffentlicht beim Berliner...
Kaiku hat Kiki rausgebracht.
Ja, genau.
Veröffentlicht
beim Berliner Kultlabel B-Pitch Control. Und das ist wirklich so richtiger Dancefloor-Stuff. Der braucht keine großen Worte. No Words Necessary heißt dieser Track.
Breitband Besprechung.
Ja, und in der Besprechung geht es um Byte FM, ein Internetradio aus Hamburg. Byte FM ist laut Selbstdarstellung zuständig für moderne Popmusik und wird gestaltet und moderiert von Journalisten, Musikern und Kennern der Szene. Ja, soweit in der Selbstdarstellung zum Thema Byte FM. Bei mir im Studio jetzt meine Kollegin Christine Watti. Hallo.
Hallo.
Die haben ja diese Woche den Grimme Online Award abgeräumt. Genau. Heißt, sie sind jetzt auch noch ausgezeichnet und sind anscheinend ein wirklich ganz ansprechendes Webradio. Mal ganz kurz gefragt, wie funktioniert's?
Also es ist ein Internet-Musikradio, wie du schon gesagt hast, mit Sitz in Hamburg. Bietet 24 Stunden, 7 Tage die Woche Musik also. Und alles unter der Überschrift moderne Popmusik. Und diese Überschrift ist ja sehr groß gefasst und auch genauso grenzenlos gemeint. Also ob's Elektropop, Jazz, Rock, Folk oder Reggae ist. Es gibt alles an Musikrichtungen in diesem Radio und ja, man kann den ganzen Tag einschalten, den ganzen Tag Sendungen hören, moderierte Sendungen tagsüber, nachts dann Live-Konzerte oder DJ-Sets oder was auch immer. 180.000 Hörer, wollte ich noch sagen, und Sponsoren finanziert.
180.000 Hörer ist ja schon mal eine eminente Zahl. Genau. Das ist ja für ein Internetradio riesig groß. Es gibt in Deutschland ungefähr 1.600 Webradios, habe ich in seiner letzten Statistik gehört. Ja. Wie hebt sich jetzt Byte FM von diesen Webradios ab?
Also erstmal durch dieses ausgeklügelte Programm, also durch diese Idee, dass man sich wirklich rund um die Uhr nur mit Popmusik beschäftigt und dann vor allem auch durch die Art des Programms. Also man könnte das fast unter die Überschrift stellen, das ist eine Hommage an die Radio-Musik-Spezialsendung. Also man hört, dass hier Leute am Werk sind, sind auch wirklich viele alte Radiojournalisten-Hasen, die bei Byte FM auch moderieren, die richtig alte Schule sind, die Radio machen gelernt haben, wahrscheinlich in öffentlich-rechtlichen Sendern und die sich zum Vorbild genommen haben, eine Radio-Spezialmusiksendung ins Internet zu bringen. Und das ist so das, was Byte FM unterscheidet von vielen anderen Radiosendern, anderen Radio-Internet-Sendern so. Und die haben eben nicht, das ist keine beliebige Musik und es wird ein bisschen dazwischen lustig moderiert, sondern jede Sendung hat ihre Idee, hat ihren Flow, hat ihr Konzept. Und das würde ich sagen, ist der größte Unterschied
das
zu
heißt,
anderen.
Computerrotation ist strengstens verboten bei Byte FM.
Genau.
Musik ist keine Sättigungsbeilage und sonstige Dekoration, sondern es geht um Musik und das ist ganz zentral.
Genau, also die Sendungen sind fast wie kleine Radio-Musik-Feature. Also die haben wirklich einen Plan, eine Idee und es werden Kontexte geschaffen zwischen den Musiken und das ist alles sehr gut durchdacht und strukturiert und wird sehr liebevoll präsentiert.
Ist das eigentlich ein Frontalangriff auf analoges Radio, sowas, was wir hier machen zum Beispiel?
Ich würde sagen, es ist eine Ergänzung. Natürlich ist es
abgeguckt. Ja, genau. Es muss eine Ergänzung sein, ganz verständlich.
Sonst müssen wir sofort diese Besprechung abbrechen. Genau.
Nein, also ich kriege gerade einen Anruf. Ich glaube, ja.
Also man kann natürlich nicht umhin festzustellen, dass wirklich in den öffentlich-rechtlichen Radiosendern im Laufe der letzten Jahre sicherlich die ein oder andere Radiomusik-Spezialsendung weggestrichen wurde.
Abgesehen also, natürlich von der Radiokultur, wo 6 Stunden am Tag im Radiofeuilleton jeweils pro Stunde 2 CDs vorgestellt werden.
Richtig. Jetzt
müssen wir mal hier ein bisschen die Trommel rühren.
Richtig.
Ja.
Und auch es gibt ja auch hier auch genügend Nachts-Radio-Spezialmusiksendungen wirklich für die Fans einer Musikrichtung und so weiter. Das ist auch noch in anderen Radioanstalten so. Aber die Idee von Byte FM ist eben, all diese Spezialmusiksendungen zu sammeln, einen Pool zu bilden, wo man wirklich den ganzen Tag nur genau solche Sendungen hören kann. Also es ist tatsächlich eine Ergänzung und keine Konkurrenz, weil kein Mensch auch 24 Stunden am Tag nur Musik hören will. Also Infos braucht man auch noch.
Wer macht denn eigentlich Byte FM?
Es gibt einen Musikjournalisten aus Hamburg, Ruben Jonas Schnell, der sich das Ganze ausgedacht hat und der tatsächlich es geschafft hat, viele hochkarätige Mitarbeiter um sich rum zu versammeln. Also Radiomusikjournalisten.
Ruben Musiker. Jonas Schnell ist ja nicht irgendwie
NDR.
Aha, jetzt haben wir es doch. Also natürlich Handwerk beim NDR gelernt. Klar.
Ja, richtig, genau. Und dann sind auch Leute vom Hessischen Rundfunk, vom WDR dabei, auch von Deutschlandradio Kultur. Also es ist eine hochkarätige Mannschaft, die dahinter sitzt, die, zumindest ist es mein letzter Stand der Dinge, ehrenamtlich arbeitet. Und da viel Wissen, viel Kenntnis und viel Enthusiasmus verbrät bei Byte FM.
Okay, die haben ja schon auch so ein rubriziertes Programm mit verschiedenen Schwerpunkten, französische Musik und Downbeats und sonst, was auch immer es noch so gibt. Können die eigentlich auch spontan auf Ereignisse reagieren? Jetzt Beispiel, Tod ist King of Pop, Michael Jackson.
Ich habe gestern extra eingeschaltet nochmal, um rauszufinden, ob sie das denn tun. Also es gibt einen Blog auf der Seite, da wurde natürlich sofort reagiert. Ich habe im aktuellen Programm, wobei ich nicht die ganze Zeit dabei war, nicht viel gehört. Es gab abends eine Sendung, da hat dann jemand gesagt, ja, wir wissen natürlich, Michael Jackson ist tot, nachher gibt es eine Interpretation eines seiner Hits und so weiter. Es gab aber auch zwischendurch Sendungen, in denen das überhaupt nicht auftauchte. Das liegt bestimmt auch daran, dass viele Sendungen vorproduziert sind. Das ist nicht alles live, was von Byte FM kommt, weil ja auch alle in der Republik verstreut sitzen und dann ihre Sendungen einfach überspielen.
Okay, aber sie kommt immer alles über Streams. Es ist kein Podcast oder sowas, also es wird quasi live gestreamt, aber die Sendungen sind teilweise aus der Konserve, das heißt, die werden am Tag aufgezeichnet und abends dann ausgesendet.
Genau, aber es gibt auch Live-Sendungen, es gibt auch Sendungen, bei denen Musiker ins Studio kommen und so weiter, direkt in Hamburg.
Also Live-Konzerte im Studio.
Genau. Also, aber nochmal zurück zu der Aktualität. Ich glaube, dass die auch gar nicht unbedingt den Anspruch haben, da auf dieser Aktualitätswelle unbedingt mitschwimmen zu wollen. Ich nehme an, dass wenn Byte FM so ein Ereignis interessiert wie Michael Jacksons Tod, dann werden die sich wahrscheinlich in dem Moment eine Spezialsendung dazu ausdenken.
Christine Watti, ganz herzlichen Dank über Byte FM. Und man erreicht Byte FM im Netz unter byte.fm. Wer hätte das gedacht? Byte genau. Schreibt man B-Y-T-E und F und M, glaube ich, weiß auch jeder, wie man schreibt. Herzlichen Dank. Die haben den Grimme Award gewonnen in dieser Woche und man findet alle Informationen auf breitband-online.de. Vielen Dank und damit wieder rüber.
Breitband Netzmusik.
So, und jetzt haben wir Elektro gehört von Tonspion.de und Klassik gehört. Jetzt gibt's mal ganz normalen Pop, denn man findet da auch ganz große Namen. Oasis zum Beispiel, Morrissey und jetzt erstmal Katy Perry. Das ist so ein neues Popsternchen aus den USA. Und mit diesem Remix war sie zuletzt Platz 1 der MP3 User Charts. You gotta help me out. It's all I heard last night. We need a taxi, cause you're you lost the motel key. Spare me a freaking dirty looks now. Don't blame me. Breitbandnetzmusik mit Katy Perry und dem Titel Waking Up in Vegas und zwar im Calvin Harris Remix. Und Katy Perry, hatte ich gesagt, das ist so ein neues Popsternchen, äußerlich frech, aber dann doch eine ziemlich zahme Enkelin von Madonna.
Jetzt wird es ja interessant, also Byte FM kann ja sozusagen Stücke streamen und dadurch haben sie einen Deal mit der GEMA, dass sie das wirklich versenden können, weil man es nicht runterladen kann. Aber Tonspion bietet ja jetzt Songs zum Runterladen an ganz und dann genau. Auch solche Popsternchen. Ja. Wie regeln die das rechtlich? Das ist ja ein Problem für viele Podcaster.
Das kommt eben... das, was ich eben angedeutet habe, die haben wirklich sozusagen Verträge oder starke Verbindungen mit den Plattenfirmen. Das heißt, die Plattenfirmen geben denen extra sozusagen, wenn ein neues Album da besprochen wird bei denen, ich weiß nicht, ob das abhängig ist, ob es gut oder schlecht besprochen wird, ich glaube nicht, geben die denen dann gerne sozusagen so ein MP3. Das sind oftmals dann aber auch nicht unbedingt Originalsongs, sondern auch Remixe oder sowas zum Beispiel. Im Grunde genommen, also funktioniert da Tonspion so ein bisschen als Promo-Tool. Das ist ja sowieso, so freie MP3s sind ja im Grunde genommen ein normales Promo-Tool geworden in der Musikindustrie. Das ist ja fast normal, wenn ein neues Album rauskommt, auch von irgendeiner ganz großen Band, Coldplay oder sowas, 4 Wochen vorher oder 6 Wochen vorher finde ich bei denen auch auf einer Website sozusagen von einem Song so ein Appetizer, ein gratis MP3, damit das Ding erstmal ins Gespräch kommt sozusagen.
Das heißt, dann kann ich auf Tonspion, ich sehe den Appetizer da, höre mir den an, kann dann auf den Link klicken zu Amazon oder sonstigen Anbietern und kann die Platte kaufen.
Genau, ja. Und das nutzen die, deshalb macht die Musikindustrie halt auch dann gerne mit sozusagen.
Okay,
da kann man sich natürlich fragen, wie abhängig oder unabhängig ist
Tonspion
da wirklich oder lassen die sich ein bisschen vor den Karren spannen? Also ich finde, aber man findet halt immer gute, neue, frische Tracks. Hier haben wir zum Beispiel einen Remix von einem Song von Oasis, vom letzten Album Dig Out Your Soul. Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit Get Off Your High Horse Lady von Oasis und zwar hier im Devendra Benhard Remix.
Breitband Off Topic.
Ja, der King of Pop, Michael Jackson, Gott hab ihn selig, er ist nicht mehr unter uns. Auch das ist eine Nachrichtengeschichte und an diesem Thema kann man nochmal das Thema Nachrichtenfluss, Informationsfluss durchdeklinieren. Mhm. Wir sprachen ja am Beginn bereits über Twitter und das Konkurrenzverhältnis zu Agenturen, zu klassischen Massenmedien. Kreie sprach davon, dass diese kleinen Dinger Schnellboote sind, die sich zu den Mutterschiffen irgendwie verhalten. Vielleicht kannst du mal die Geschichte erzählen, wie du von diesem Tod Michael Jacksons die Information bekommen hast und wie dann daraus sozusagen dein Beitrag am nächsten Morgen im Radio wurde. Denn das ist ja ganz klassisch, glaube ich.
Ja, also ich war vorletzte Nacht bei einer Party auf Freunden. Da hat irgendjemand einen Laptop angehabt und hat da irgendwie immer mal geguckt. Und ich glaube, es war zuerst irgendwie über Twitter was, wo jemand sagte irgendwie, was, Michael Jackson ist gestorben? Irgendwie erstmal so Ungläubigkeit im Raum, kann doch nicht sein. Dann haben wir geguckt, haben wir auf Spiegel Online geguckt. Da kamen die ersten noch so unbestätigten Geschichten. Dann bin ich nach Hause geflitzt, weil ich habe schon geahnt, da kommt Arbeit auf mich zu sozusagen. Hab dann erstmal eine Stunde CNN geguckt und im Grunde genommen dann bei diesem klassischen Medium CNN auf die Bestätigung gewartet. Und als dann da die Bestätigung kam, und das war dann eben von denen bestätigt, auch von AP, von dieser amerikanischen Nachrichtenagentur und einer Zeitung, und dann war klar, irgendwie Ernstfall, hab 2 Stunden geschlafen und bin dann 5:30 in den Sender gefahren und da war dann irgendwie großer Alarm.
Jetzt haben wir es ja auch schon vorhin in dem Gespräch mit Philipp Banse gehört, dass selbst Twitter, ich glaube sogar Google hatte Schwierigkeiten, die Server aufrechtzuerhalten, ja, weil so viel Verkehr im Netz auf einmal war. Ja,
unglaublich.
Auch Twitter war verstopft. Ja. Ja. Also es gibt eine echte Reaktion im Netz gerade auf
den. Ja, bei iTunes zum Beispiel war das Album Thriller innerhalb von ein paar Stunden wieder Platz 1 der Download-Charts, bei den Albencharts, unglaublich.
Ich habe ja auch drüber nachgedacht. Obwohl ich damals ein Prince-Fan war, habe ich jetzt gedacht, okay, das ist die Gelegenheit, sich das Ding zu kaufen.
Bei Facebook wurden innerhalb von 2-3 Stunden irgendwie schon so Kondolenzbücher eingetragen, Online-Kondolenzbücher sozusagen und so zu Veranstaltungen aufgerufen, da könnt ihr hingehen oder sowas. Twitter zum Beispiel habe ich drüber gehört, zum einen war zu lesen, seit der Wahl von Barack Obama gab es nicht mehr so viel Verkehr auf Twitter überhaupt, wie jetzt eben in der Jackson-Nacht. Es gab allerdings auch da, wir haben vorhin gesprochen über Fakes, zum Beispiel sehr schnell über Twitter eine Meldung von dem britischen Außenminister David Miliband, der sich da sehr dramatisch irgendwie sozusagen ausgedrückt hat, wie er das bedauert hat. Da kam dann irgendwie, glaube ich, ungefähr 12 Stunden später die Meldung, das war ein Fake.
Jetzt nochmal ganz kurz allgemein gefragt für dich als Musikjournalist. Ist es tatsächlich so, dass diese sozialen Medien auch wirklich zur Inspiration und zur Quelle werden und dass man da anfängt zu recherchieren? Oder das ist noch ganz klassisch, du wirst angeschrieben von Plattenverlagen, kriegst die CDs nach Hause geschickt und besprichst die dann im Radio?
Da gibt es beide Wege. Also da gibt es schon noch die ganz traditionellen Wege und das sind im Grunde ja auch so die ich noch länger erlernt habe und denen man noch so ein bisschen mehr glaubt. Und dieses Beispiel Jackson ist ja auch so, ich warte immer noch darauf, dass dann wirklich von den traditionellen Medien im Grunde genommen die Bestätigung kommt und das ist dann erst die journalistische Sicherheit, die es einem dann gibt. Also wenn es wirklich mehrere Agenturen melden oder irgendwie so Leitmedien wie Spiegel Online oder wie CNN zum Beispiel.
Und ist es so, dass du sozusagen da wirklich im Netz die Inspiration bekommst, dann trotzdem, wenn du sozusagen nicht angeschrieben bist vom Verlag, du sagst, ach guck mal, Tonspiel und da habe ich eine Band entdeckt, die schaffen den Sprung zum Profitum?
Ja, das gibt's durchaus. Also gerade für diese Sendung, wo es hier nur Netzmusik gibt, ist das natürlich ein ganz anderer Weg. Da interessieren mich auch, da sind eigentlich im Grunde genommen diese klassischen Journalisten, Musikjournalisten, Medien ganz außen vor. Da gucke ich da gar nicht nach.
Weil aber hast du mal beobachtet, dass von den Bands, die du hier besprochen hast, für die Netzmusik, die auch den Sprung schaffen rüber zum Profitum?
Ja, das gibt's natürlich. Ja. Weil ich ja oft auch gerade an diesem Rand arbeite von Bands, die kurz davor sind und die dann, ich sag jetzt natürlich nicht, weil die hier vorgestellt wurden, aber weil die dann öfter mal im Netz auftauchen und rotieren, dann auch irgendwie einen Plattenvertrag kriegen oder größer rausgehen.
Ja, und die Netzmusik finden Sie, die hier besprochen wird, wie immer unter breitband-online.de und das war auch das Breitband vom 27.06.2009. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon waren Markus Heidmeier und Martin.
Ich wollte gerade sagen, wir weisen noch kurz darauf an, auf die Sendung, die es gleich gibt. Ne?
Genau, Deutschlandrundfahrt kommt heute live aus Cottbus und zwar aus dem Raumflugplanetarium Juri Gagarin. Das war's. Schönes Wochenende. Machen Sie es gut.
Zum Schluss noch Platz 3 aus den User-Charts bei Tonspion, die ein Song vom jüngsten wiederveröffentlichten Morrissey-Album, der Titeltrack Maladjusted.
On this glorious occasion, on the splendid defeat,
I wanna start from before the beginning. Wine be mine and then let's stay out for the night. Ride by a parkside, semi-perilous life. Chill the lights and the windows of all safe and stable homes. But wondering then, well, what could peace of mind be like? The house in a low-cut blouse. Oh Christ, another stifled Friday night. And the Fulham Road lights stretch and invite into the night. When I was 15, what could I know? When the gulf between all the things I need and the things I receive is an ancient.
Deutschlandradio Kultur. Überall im Kabel. Überall per Satellit. Überall in Deutschland.